Seid gegrüßt. Ich grüße ganz besonders die Kids. Toll, dass die Kinder da sind, die Teenager, nicht nur Kinder. Gell? Ihr seid toll. Ich finde das toll, dass ihr heute hier seid. Ich habe euch mal eine gemütliche Bank da gemacht. Ich finde das wäre schön, wenn wir noch mehr Polster hätten. Ich glaube, zu Jesu Zeiten war das gemütlich. Und wir lesen oft, dass sie zu Tisch lagen, ja, in diesen Zeiten. Und ich glaube, das war auch die Eigenart von Jesus, sein Leben, das Dasein zu genießen und Menschen zu begegnen in Gemütlichkeit. Glaubt ihr das? Jetzt sind wir hier und ich staune immer darüber, ja, wie Gott so handelt. Ich habe es auf dem Herzen, ich frage euch mal, wie geht's euch denn? Also mich interessiert es wirklich, aber es ist so schwierig, weil wir sind hier und das ist eine frontale Veranstaltung. Ich wünschte, ich sage es jedes Mal so, dass ich hören könnte, was euch bewegt, ja, wie es euch geht, wenn ihr herkommt. Und von manchen weiß ich das, von manchen nicht. Aber und, ja, ich frage das so gerne, wie geht's euch? Ich glaube, dass Jesus das interessiert und dass Jesus weiß, wie es dir geht, wenn du hierher kommst. Und er ist jetzt da, glaubt ihr das? Jesus ist hier. Und Jesus, ich hatte so auf dem Herzen, euch zu fragen, wie geht's denn deinem Glauben? Wenn ich dich jetzt frage, wie geht's deinem Glauben? Was ist deine Antwort? Kann ganz unterschiedlich ausfallen, oder? Wie geht's deinem Glauben? Geht's dem gut? Oder ist der gerade ein bisschen, naja, man könnte den Zustand jetzt mal beschreiben. Ist der gerade so ein bisschen müde? Dein Glaube vielleicht schwach oder kränklich? Ist dein Glaube wie ein Staudamm, voll mit Wasser zum Bersten, dass wenn man die Ventile öffnet, da das Wasser rausschießt und du gar nicht weißt, ja, wie du Gott danken sollst? Oder ist dein Glaube wie eher ein trockener Staudamm, wo man die Ventile öffnet und es tröpfelt nur? Das kann auch sein, oder? Ich glaube einfach, dass unser Glaube in ganz unterschiedlichem Zustand sein kann. Und Jesus wünscht sich, uns Glauben zu schenken. Und ich wollte mal anknüpfen. Ich kann leider nicht anknüpfen an das, was der Alex gepredigt hat hier letzte Woche, weil ich nicht da war. Ich war bei den Kids. Ich glaube, es ging um Apostelgeschichte 15, oder? Und da kann ich jetzt nicht so gut anknüpfen. Ich habe sie leider noch nicht gehört, Alex. Ich glaube aber, Gott hat mich so geführt, dass ich an meine letzte Predigt, die ich hier gehalten habe, anknüpfen möchte. Und da habe ich gesprochen über eine Quelle. Ich habe euch einen kleinen Film gezeigt, hier oben, wo ich mit meinem Papa wandern war. Und wir waren im Wald und er führte mich zu einer Quelle, der Nidda-Quelle hier im Vogelsberg, die da aus dem Boden wabberte. Und ich habe das noch nie gesehen, so bewusst. Eine Quelle, dass die einfach so aus dem Boden kommt und da dieses Wasser rausblubbert. In dieser Stille und Schönheit und wenn ich es trinke, ich war ja in Verzückung geraten. Ich habe ja mein Aldi-Wasser weggekippt, das ich dabei hatte und habe es gefüllt mit diesem Quellwasser. Und ich habe dann das Wort zugrunde gelegt, wie hieß es noch, wer weiß es noch? War irgendjemand da, ein paar Wochen her? Johannes 7, wer war das? Cool. Johannes 7. Und da steht, wer an mich glaubt, ich fasse hier den Vers kurz zusammen, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das Bild war einfach, hey, wenn wir glauben, wie Jesus gelehrt hat, wenn wir glauben, wie die Schrift sagt, dann ist es einfach eine Aussage, Verheißung, dann ist es wahr, dann wird von unserem Leben und von unserem Körper Leben ausfließen, dann werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie von dieser Quelle. Das hat mich so fasziniert, dass ich nochmal darauf auch zurückkommen möchte. Glaubt ihr das? Glauben wir das? Dass diese Ströme fließen. Ja, und dieser Glaube, wie die Schrift sagt, da hatte ich ja schon ein bisschen was zu gesagt und ich möchte heute einfach mal ein bisschen weitergehen. Was sagt denn die Schrift darüber, über den Glauben? Und ich habe eine Bibelstelle euch mitgebracht, wo ich da einfach ein bisschen näher reinschauen möchte und zwar steht die in Markus 5, ab Vers 21. Das Markus-Evangelium, der Markus beschreibt immer sehr, sehr bildhaft und er beschreibt die Wunder und Zeichen, die Jesus getan hat im Detail. Und hier ist vorher, bevor diese unsere Geschichte kommt, Wisst ihr noch die Geschichte von den Schweinen? Die Schweineherde? Da war ein Mann besessen und Jesus hat die Geister und Dämonen ausgetrieben und sie in die Schweine fahren lassen und die sind über die Klippe gesprungen. Und dann, danach, was war noch? Nein, davor war es, hat der Wind und Wellen gestillt. Und dann, ich fand das immer, ich habe da schon mal drüber gepredigt, was die Jünger alles mitgemacht haben mit ihrem Jesus, in der nahen Zeitfolge, echt faszinierend. Ja? Erst Sturmstillung, dann Schweineherde. Kaum hast du das verdaut, kommt diese Geschichte, die wir jetzt haben. Also sie haben in einem ziemlich enorme Sachen erlebt mit Jesus. Und jetzt diese Geschichte. Wer eine Bibel hat, da könnt ihr doch mal folgen. Ich lese aus Vers 21, die Hoffnung für alle. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgekehrt, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Da kam Jairus, der Vorsteher der jüdischen Gemeinde, und warf sich vor Jesus nieder. Er flehte ihn an. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm, leg die Hände auf, damit sie wieder gesund wird. Jesus ging mit Jairus, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leiden war eher schlimmer geworden. Dann hatte sie davon gehört, dass Jesus Kranke heilte. Damals drängte sie sich durch die Menge an Jesus heran und berührte von hinten sein Gewand. Dabei dachte sie, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, die Blutung hörte auf. Sie merkte sofort, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Aber Jesus spürte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mich angefasst? Seine Jünger antworteten, die Leute bedrängen dich von allen Seiten und du fragst, wer dich angefasst hat? Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was an ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm alles. Jesus sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Gehe in Frieden. Du bist geheilt. Noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus des Jairus gelaufen und riefen, deine Tochter ist gestorben, es hat keinen Zweck mehr, den Meister zu holen. Jesus hörte das und sagte Jairus, verzweifle nicht, vertrau mir ganz und gar, oder in anderen Übersetzungen, fürchte dich nicht, glaube nur. Er wies die Menschen zurück, die ihm folgen wollten, nur Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes durften ihn begleiten. Als sie im Haus des Jairus ankamen, sah Jesus die vielen Menschen und hörte ihr weinen und jammern. Weshalb macht ihr solchen Lärm? Fragte er sie. Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Jesus schickte sie alle weg. Nur die Eltern und seine 3 Jünger gingen zum Bett des Mädchens. Dann fasste er die Tochter des Jairus an der Hand und sagte, Talita kum, das heißt übersetzt, Mädchen, steh auf. Da stand das 12-jährige Kind auf und ging im Zimmer umher. Ihre Eltern waren fassungslos. Sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Jesus verbot ihnen aber nachdrücklich, anderen davon zu erzählen. Und nun gebt dem Kind etwas zu essen, sagte er. Soweit. Die Geschichte habt ihr schon mal gehört, oder? Beide Geschichten habt ihr schon mal gehört. Und ich habe diesen Text bekommen und eigentlich wollte ich die ganze Predigt nennen, Talita, Talita kum. Mädchen, steh auf. Ich finde es sehr spannend, wenn ich so einen Text lese, ist jetzt nochmal für mich auch besonders. Wenn man da eine Predigt vorbereiten soll, dann arbeitet es natürlich sehr. Dann frage ich mich, oh, ja. Aber wie geht es euch, wenn ihr so einen Text hört? Ich frage mal ganz offensiv. Da gibt es die unterschiedlichsten Reaktionen auch, glaube ich. Je nachdem, wo ihr herkommt. Und ich glaube, dass es zwei Stimmen geben kann in uns. Die eine, die sagt, ja, Jesus, mehr von dir. Und ich will das auch erleben. Wo wir innerlich vor Sehnsucht platzen und sagen, Jesus, ja, ich will dir vertrauen. Ich kann das. Ich möchte jetzt, dass du mir zeigst, ja, wo ich hingehen kann. Ich möchte das erleben. Und die andere Stimme in dir kann sagen, Jesus, Moment mal. Jetzt lese ich schon wieder diesen Text. Und ich lese etwas, was damals geschehen ist. Und es ist passiert und es war wahrscheinlich so. Ich will es glauben, aber ich komme nicht dran. Kennt jemand das? Dass wir einfach so einen Text hören und uns geradezu provozieren kann, dass wir sagen, Moment, Jesus, wie oft habe ich jetzt schon gebetet, genauso für XY, für meine Freunde, und ich erlebe das aber nicht und komme da nicht weiter. Und dann schreit in mir der Unglaube, ja, der schreit dann genauso. Weshalb machst du solchen Lärm? Weshalb macht ihr solchen Lärm, fragte Jesus. Nein, ich wollte eine andere Stelle betonen hier. Deine Tochter ist gestorben. Es hat keinen Zweck, den Meister zu holen. Die wollte ich betonen, entschuldigt. Dein Glaube ist gestorben, schreit es in uns. Es hat keinen Zweck mehr zu beten. Frech, oder? Aber ich glaube, dass es in uns Lebenssituationen gibt, wo wir konfrontiert sind mit Dingen, die so schwer zu verdauen sind, dass wir auch, wie diese Leute, die hier gebrüllt haben, sagen können, hey, es hat keinen Zweck zu beten. Das kann man doch sehen. Der Augenschein war auch damals, dieses Kind war tot. Ich glaube, die waren sich ziemlich sicher, ob ein Kind lebt oder tot ist. Diese Diener, die kamen, die Botschaft zu bringen, wussten, das Kind ist tot. Die waren sich sicher und haben diese Botschaft überbracht. Was war Jesu Reaktion? Er hat diesen Jairus angeguckt, der innerlich zerfallen, zerstört gewesen sein muss, und sagt ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Ich weiß nicht, wie Jairus sich gefühlt hat. Ob er angesprochen war und gedacht hat, ja, Jesus, ich wusste es und du hast noch Mut. Ich kann mir vorstellen, dass er auch gerungen hat, gezweifelt hat. Und diese Stimme, die in uns zweifelt, die in uns kämpft, mit der hatte ich zu kämpfen, als ich die Predigt vorbereitet habe, weil ich sie auch kenne. Glaubt ihr mir das? Viele sehen in mir einen Mann Gottes, der wirklich in vielen Dingen vorausprescht und glaubt, und ich bin vielen Vorbild, aber ich muss euch sagen, dass ich auch diese Zeiten habe, in denen ich ringe und kämpfe, wo es eine Entscheidung ist, ich bete weiter, ich gehe weiter, ich vertraue nur. Und wenn wir jetzt zurückgehen an den Anfang des Textes, kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgekehrt, als sich dort wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Ich habe diesen Vers gelesen, mir gedacht, das war damals, was ist denn heute? Wo ist heute diese Menschenmenge, die sich um ihn versammelt? Wo ist die heute? Wo sind die Menschenmengen, wo Menschen kommen und hinströmen und sich fragen, Jesus, ja, sie kamen ja, warum kamen die eigentlich alle zu Jesus? Ich frage immer gerne mal, was meint ihr, warum kamen die? Die wollten Heilung? Wunder erleben? Ich glaube schon. Warum kamen die immer wieder zusammen? Jesus hat sich ja versteckt. Der hat ja auch, glaubt ihr das, gesagt, bitte sag nichts weiter, damit er ein bisschen seine Ruhe hatte und noch irgendwie seines Weges gehen konnte. Und ich glaube das, dass er wirklich manchen gesagt hat, sag es nicht weiter, damit er in dem Ort noch irgendwie von A nach B kommen konnte und nicht noch mehr Leute zusammenkamen. Deswegen hat er gesagt, sag es nicht weiter. Vielleicht stimmt das nicht, aber so eine Ahnung. Was war es, was die Menschen zusammengezogen hat? Was ist es, was heute die Menschen nicht kommen lässt? Eine harte Frage, oder? Aber ich glaube tatsächlich, sie kamen wegen der Wunder. Sie kamen, weil sie wussten, hey, ich bin krank, ich will gesund werden. Der ist gesund geworden, hier aus meiner Nachbarschaft, und die waren bei diesem Jesus. Ich will da auch hingehen, weil ich brauche auch Heilung. Und dann sind die platt gekommen, nicht weil der Herr ihnen in der Nacht, glaube ich, irgendwelche Zeichen gegeben hat, sondern weil sie Sehnsucht hatten nach Heilung. Und sie sind dorthin gegangen, wie getrieben diese Frau, die 12 Jahre lang gekämpft hat. Und dann hat sie einen Glaubensschritt getan und ein Wagnis eingegangen. Ich glaube, obwohl ich so gebeutelt bin, dass Jesus Hoffnung hat für mich und mir helfen kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Jesus, diese Leute kamen hier zusammen. Und das war damals ja wirklich offensichtlich. Die Menschen wurden alle geheilt. Was machen wir denn heute? Wo bist du denn heute? Weil damals war Jesus ja da. Sie konnten ihn sehen, zu ihm hingehen, sie konnten ihn anfassen und von ihm berührt werden und die Kraft ging aus. Was machen wir denn heute? Ihr wisst, wo ich hin will wahrscheinlich. Ja? Wo ist denn Jesus heute? Wir können versucht sein zu denken, Mensch, ich habe so oft auch schon gesagt, ich würde so gerne mal mit Jesus am Lagerfeuer sitzen und hören, was er sagt. Und ihm zuhören und ihn tatsächlich mal ins Gesicht schauen. Und ich habe Sehnsucht danach, wie die Jünger damals mit ihm zu sitzen und die Zeit zu genießen und von ihm zu lernen. Aber was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben die Wahrheit, wir glauben, wie die Schrift sagt, dass Jesus tatsächlich in der Zwischenzeit seit diesem Text, seit diesem Geschehnis ganz viel getan hat. Er ist am Kreuz gestorben, er hat den Tod besiegt, alle Krankheit auf sich genommen. Er ist zum Vater, gut, er ist am Kreuz gestorben, wieder auferstanden, Kern unseres Glaubens. Er ist in den Himmel aufgefahren, sitzt zur Rechten des Vaters und von dort wird er kommen, hat er seinen Geist ausgegossen und hat zu den Jüngern gesagt, es ist gut, dass ich jetzt weggehe, auch wenn ihr mich vermissen werdet, aber was ich dann euch gebe, ist der Heilige Geist. Und dieser Geist ist Christus in euch, ich bin nämlich dann da. Ich bin genauso da. Wisst ihr was? Wer es von euch hören kann, der höre es. Ihr habt jetzt mehr als damals die Jünger. Und ich wiederhole eigentlich noch, ihr wisst es wahrscheinlich alle schon. Aber die Wahrheit ist, Christus ist jetzt hier in mir genauso präsent, wie er damals da war am Feuer. Und er ist mit derselben Kraft, mit derselben Vollmacht, mit derselben Liebe, mit derselben Kraft, die von ihm ausgeht, jetzt hier in diesem Raum. Und er ist da, um unser Leben zu verändern. Er ist da, um unser Leben hineinzusprechen, zu sagen, ich bin da. Ich habe heute Morgen noch nicht gewusst, worüber ich predigen soll. Das ist bekannt. Und heute Morgen zeigt Gott mir ein Buch und ich nehme das aus dem Regal und wusste nicht, warum ich das anfasse. Und da fiel diese Karte raus. Wer kann es lesen? Da steht, oh ja, sehr klein. Da steht drauf, ich bin bei dir. Fürchte dich nicht, glaube nur. Daraus wurde dann diese Predigt, daraus kam dieser Text. Und ich glaube, dass Jesus uns diese Botschaft heute sagen will, ihr Lieben, wenn euer Glaube bisher langweilig ist und ihr nicht versteht, was passiert, wisst ihr was? Ich verstehe es und ich habe Mitgefühl. Ich glaube nicht, dass Jesus hier jetzt steht und dass mein Auftrag ist, euch zu sagen, ihr Lieben, jetzt mal in die Puschen, glaubt mal mehr, ja? Ihr müsst euch nur mehr anstrengen. Wenn wir uns mehr anstrengen, dann werden wir auch die Zeichen und Wunder sehen. Nein, das ist nicht meine Botschaft. Aber was ich sagen will, ist, wenn wir glauben, wie die Schrift sagt, wird sich erfüllen vor unseren Augen, was hier verheißen ist. Christus ist in mir genauso präsent wie damals bei Jairus. Und wenn ich mir diese Geschichte angucke von Jairus, er hat etwas getan, als er zu Jesus kam. Wisst ihr, wer Jairus war? Wer weiß das? Steht ja hier auch. Alex. Vorsteher der Synagoge. Das war ein sehr angesehener Mann im Volk. Dieser kam öffentlich, für alle sichtbar, vor diesen Jesus und fiel auf die Knie. Er hat damit öffentlich gezeigt, dieser Jesus steht weit über mir. Und ich beuge mich öffentlich vor ihm und hat praktisch die Autorität Jesu anerkannt und sich vor ihm gebeugt. Und ich glaube, das ist herrlich, wie er das getan hat. Er hat mich irgendwie berührt, als ich das gelesen habe. Und ich glaube, wir können das genauso tun. Dieser Jairus hat mich angesteckt. Ich habe nämlich auch die Sehnsucht, dass wir Tote auferwecken. Und dass wir genau das Gleiche tun und Jesus das auch zutrauen. Nur das Verrückte ist, wir müssten jetzt nicht irgendwo hinrennen, den Jesus suchen. Denn jeder von uns, unfassbar, wer sind wir? Was sagt die Schrift darüber, über jeden von uns, der glaubt, dass Jesus der Herr ist? Was sind wir? Wir sind Gottes Kinder. Tempel des Heiligen Geistes. Was sind wir noch? Nicht Licht und Salz der Welt, ja? Seine Stellvertreter, Amen. Was sind wir noch? Kinder Jesu? Jünger Jesu, entschuldigt, hör es nicht. Das ist die Wahrheit. Und wenn wir glauben, wie die Schrift sagt, jetzt kommt diese große Spannung da rein. Ja? Auch ich sage Jesus, okay, das ist wahr, ich glaube es. Und ich habe schon so lange geglaubt, warum habe ich noch nicht mehr von deiner Kraft und Vollmacht gesehen? Ist das nicht eine spannende Frage? Warum ist es nicht längst so, dass die Menge hier zusammenkommt, genau wie damals, dass dieser Raum nicht ausreicht, wenn wir zusammenkommen? Wo ist denn die Volksmenge heute? Wir vermissen die Kraft und ich suche sie. Ich frage Jesus in meiner Andacht, in meiner Zeit, Jesus, Moment, wenn ich da jetzt predigen drüber soll, brauche ich eine Antwort dafür, warum du im Moment nicht die gleichen Zeichen und Wunder tust und wir noch so viele Kranke in unserer Gemeinde haben. Jesus, was ist deine Antwort? Und Jesus führte mich dazu und sagte, Glaubensschritt. Das Wort Glaubensschritt. Guck doch mal. Du kannst einen Glaubensschritt für dich selber tun, wie diese blutflüssige Frau. Und dann dachte ich so, ja, das ist wahr. Sie hat einen Glaubensschritt getan. Und dann gab es den Jairus, der für jemand anders, für seine Tochter, einen Glaubensschritt getan hat. Und ich glaube wirklich, dass es... Ja, ich habe damit immer noch keine Antwort, aber ich spürte so, dass Jesus mir Mut macht, Matthias, ja, du hast schon viele Glaubensschritte getan. Amen. Gegen all deine Zweifel an, gegen alle deine Enttäuschungen, gegen alle deine Krisen hast du immer, ich habe in so vielen Gräbern gestanden für liebe Geschwister, für die ich gebetet habe, sie sind gestorben und ich stand am Grab und sagte, Jesus, was ist hier los? Ich verstehe das nicht. Und dann habe ich mich entschieden, Jesus, ich habe aber nur eine Wahrheit und das ist die hier. Ich halte fest an dir. Du bist gut und du bleibst gut und ich halte fest daran und ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich habe mich entschieden, ich bleibe dran. Logisch ist es nicht. Und es muss auch nicht logisch sein für dich, jetzt mir zu folgen. Es kann sein, dass du sagst, ich komme damit nicht klar. Ich komme damit nicht klar, dass Gott all meine Gebete und all die Gebete derer, die für mich gebetet haben, nicht erhört hat. Ich komme damit nicht klar, dass ich immer noch bin, wo ich war. Und es vielleicht, wie wir hier gelesen haben, auch noch schlimmer geworden ist mit dem Zustand, für den ich bete. Könnt ihr folgen? Oder bin ich zu schnell? Elfriede, hörst du mich? Ist das laut genug? Ich verstehe es nicht alles. Oh, ja. Elfriede, ich will aber, dass du es verstehst. Ich glaube, dass wir wirklich Antworten brauchen. Und vielleicht brauchen wir auch, was ich beim letzten Mal erwähnte, einander. Wir brauchen einander. Es gibt so etwas wie Fürglauben. Wenn einer dann durchhängt und es nicht hinkriegt und am Ende ist und am Boden ist, dann kann es sein, hey, dann möchte ich dir gern sagen, weißt du was, du bist nicht schuldig vor Gott, weil du jetzt nicht glauben kannst. Du bist nicht schlechter, du bist nicht böse, du bist nicht falsch, weil du das jetzt nicht hinkriegst. Ich glaube nicht, dass meine Botschaft heute sein soll, hey, strengt euch mehr an, ihr habt es halt gelost, ihr habt nicht genug geglaubt. Das kann so schnell daraus gemacht werden. Dein Glaube hat dir geholfen, dass wir daraus drehen, ja, hast wohl nicht genug Glauben gehabt. Ich glaube, viele von uns, wir glauben, aber wenn wir in den Situationen sind und der Druck kommt und die Not groß ist, wir haben das gehört, ja, von dem Bruder, der entführt wurde, was da für eine Not drin hängt, für eine Last, für eine Angst. Aber was passiert, wenn wir dann zusammenrücken und beständig beten? Ich glaube einfach, dass wir zusammen können und einander brauchen. Und ich glaube, dass eine Sehnsucht da ist, dass wir diese Herrlichkeit sehen, dass wir wirklich erleben, wie diese Ströme lebendigen Wassers von uns ausfließen. Und irgendwer muss anfangen. Und ich glaube, das ist so ein Effekt, den Gott geplant hat. Irgendwer fängt an und erzählt sein Zeugnis, was er erlebt hat, wenn er seinen Glaubensschritt tut. Und dann hört das ein anderer und dann gibt es ja zwei Reaktionen. Ah, Es gibt Leute, die sind dann genervt, wenn sie ein Zeugnis hören. Und sagen, ja toll, schon wieder ein Zeugnis. Und ich warne euch, nein, ich warne euch nicht, ich bitte euch, seid langsam zum Zorn oder seid langsam, wenn ihr euch ärgert. Aber ich glaube, dass Jesus wirklich wie Quellen aufspringen lassen will, dass er euch schenken will, dass ihr seht, wo kann ich einen Glaubensschritt tun und für jemand beten. Und dass er euch jemand zeigen will. Und da habe ich mal die Zweierschaften eingeführt. Vielleicht können wir wirklich jemand eine Weile begleiten und für ihn beten, für ihn eintreten, wenn er gerade durchhängt. Und dann im Glauben wachsen. Und ich glaube irgendwie, es war so mein Bild. Ach Alex, gib's mir mal. Ich will auch sehen, dass ich die Kurve kriege, aber ich habe wirklich das Bild gehabt. Wir alle wissen, das, was ich vorhin gesagt habe, ist wahr. Jesus ist heute da, wie er damals da war und will die gleichen Zeichen und Wunder tun. Und ich glaube, wenn wir jetzt auf der Suche bleiben und dranbleiben und füreinander beten, dann werden wir hindurchdringen. Und wenn es hier gelingt und da gelingt und wir dann immer mehr durchdringen, ich glaube, dass das irgendwann unaufhaltbar sein wird. Nur es soll nicht durch besonders gesalbte Pastoren allein passieren, sondern wer ist hier berufen? Alle, jeder. Wir alle sind berufen, dass Christus in dir frei wird und der Glaube aufgeht. Und wenn wir dabei Not haben, wie sind wir genannt? Allgemein, da gibt es allgemeines Priestertum. Königliche Priesterschaft. Wir sind alle berufen, dass Christus in uns sich entfaltet und dass diese Kraft von uns ausgeht, wenn wir glauben, wie die Schrift sagt. Die Vision ist, ich habe irgendwie in meinem Kopf gehabt bei der Vorbereitung, ich habe einen Traum. Kennt ihr diese? Ich habe diesen Traum, ich habe diese Vision, wie Martin Luther King, dass doch alle Christen wieder glauben, was sie glauben. Und dass wir erleben, was die Christen erlebten und mehr. Was hat Jesus gesagt? Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue und wird größer als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Johannes 14, 11, 12. Und was ihr bittet in meinem Namen, das will ich tun. Amen. So, und jetzt sitzen wir hier, wie geht's jetzt weiter? Wenn jemand immer noch nicht diesen Durchbruch hat und wenn du gequält bist, ich finde es manchmal ja, wenn ich von Heilung spreche, für mich ist jemand Vorbild, und bleibt es, das ist der Todd White in Amerika. Kennt ihn jemand, den Todd White? Todd White hat absolut, muss ich nicht erzählen, schlimmste Geschichte gehabt mit Drogen und sein Leben total kaputt. Ich habe es euch mal erzählt, gell, von dem Todd White im Kindergottesdienst. Und dieser Mann hat Befreiung erlebt, übernatürlich, unfassbar, ist frei geworden von Drogen, ist übernatürlich geschützt worden, als jemand auf ihn geschossen hat. Und dann wusste er, Jesus, du existierst. Und jetzt hier bin ich. Und dann hat dieser Mann in die Kirche gefunden und ist zu Christen gegangen und hat die Bibel kennengelernt. Und dann hat er einen Heilungsgottesdienst erlebt, wo Leute geheilt wurden und war so geflasht und gesagt, das gibt's doch gar nicht. Das ist wahr, was hier steht? Und er hat gesagt, hey, das können wir doch nicht nur hier in dem Gebäude machen, Heilungsgottesdienst, wir müssen da rausgehen. Und dann ist er rausgegangen und hat angefangen, da draußen zu beten für Menschen, die er gefunden hat, die irgendwie krank waren. Und dann war es so, was meint ihr, was passiert ist, als er das tat? Es ist nichts passiert. Gar nichts. Also er hat gebetet, Woche für Woche für Woche, und er ging jeden Tag raus, er war völlig durchgeknallt, er hat für 10 Leute am Tag gebetet, für 10 am Tag. Der hat dann immer aufgeschrieben, was passiert ist, dass nichts passiert ist. Seine Frau ist fast verrückt geworden dabei, und dann hat sie gesagt, siehst du nicht, was für einen Unsinn du tust? Er ist auf Geburtstagsfeiern gegangen, Familie, und hat dann erzählt, was Gott alles nicht getan hat. Weil er gesagt, irgendwann kommt's, ich glaube da dran. Und dann haben ihn alle, also seine Frau hat gesagt, ich trenne mich von dir, wenn du nicht aufhörst, ich gehe mit dir nicht mehr einkaufen, du quatschst jeden an, ich will das nicht mehr. Und war völlig außer sich. Und er blieb dran, 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate. Und der Typ ist echt radikal, kompromisslos. Ich habe immer schon ihn als Vorbild, hat mich überfordert, weil ich das einfach nicht hinkriege. Ja? So, aber er hat alles aufgeschrieben. Was passiert ist, nämlich nichts, 9 Monate lang. Und dann kam dieser eine Tag, wo es geknallt hat, wo er in den Laden geht. Ihr Lieben, jetzt wird es doch hier, aber das muss ich erzählen, das ist einfach die wichtigste Pointe jetzt. Er ist in den Laden gegangen und sein, wie war das? seine Frau hat gesagt, der Deal war nicht mehr für Leute beten, ja. Und dann ist er praktisch in die eine Seite in den Grocery Store, also Lebensmittel, und die Frau ist zu den Klamotten rübergegangen und er ist mit seinem Töchterlein, wollte Müsli kaufen oder was weiß ich. Und dann laufen sie da und dann sehen sie einen langen Gang runter, eine Oma im Rollstuhl in so einem Trolley, in so kleinen, ja. Und er und seine Tochter gucken sich an, die war immer mit zum Beten, ja. Gucken sich an, die Augen glühen. Und sie flitzen hin, ja, und beten. Und dann, kurz gesagt, er betet für diese Oma. Er fragt sie, can I pray for you? Und sie sagt, oh, honey, no. I'm a Christian, I've been prayed for, it's all. Und dann hat sie gesagt, ich bin Christ und es geht mir gut. Ich brauche kein Gebet. Und dann sagt er, no, you don't understand. Du verstehst nicht, du musst geheilt werden. Siehst du nicht, die hatte einen 90-Grad-Rücken. Also so, die war also so gekrümmt, die konnte sich nicht aufrichten. Also 90-Grad-Winkel. Sie konnte nicht mal hochgucken. Und dann war aber ihr Enkelkind dabei, das kleine Mädchen. Und dieses kleine Mädchen hat dann, hat der Tod dann angeguckt und gesagt, don't you want to play soccer with your grandma? Willst du nicht Fußball spielen mit deiner Oma? Und die Oma guckte ihn an, ich glaube jetzt nicht, dass du das jetzt gesagt hast, und war entsetzt. Jetzt hör endlich auf. I'm fine, honey, I'm fine. Just leave me alone. Er gesagt, no, can we pray for you? Und dann hat die kleine Enkeltochter gesagt, kann ich beten? Oma, komm bitte, dürfen wir für dich beten? Und dann hat sie gesagt, all right. Und dann hat diese Oma gesagt, dann betet halt für mich, dann ist es vorbei und dann können wir weiter hier, ja. Und dann hat der Tod gesagt, jetzt, ihr Kinder, jetzt legt ihr die Hände auf den Rücken und dann beten wir gemeinsam für deine Oma. Und dann haben die Kinder angefangen zu beten, der Tod, und auf einmal, macht es im Rücken und es knackt. Und die Oma reißt die Augen auf und guckt. Und der Tod sagt, what's happening? Hat er gefragt, was passiert hier? Und hat sie gesagt, ich habe so Schmerzen, it hurts. Ich sagte, no, this is Jesus, just get up. Und dann hat er sie bei der Hand geschnappt und die Oma richtet sich auf. Es knackt und knistert und sie steht zum ersten Mal in 27 Jahren, das erste Mal. Und dann sagt er, run, Grandma, run. Und dann ist sie die Aisle hochgerannt und wieder runtergerannt. Und dann kam sie wieder zurück und stand vor ihm und kann es nicht fassen, in Tränen. Und wisst ihr, dann kam die Frau von Todd am Ende der Aisle und sieht die Szene und sieht den Rollstuhl und hat einen finsteren Blick und kann es nicht fassen, dass er es schon wieder getan hat. Und das Mädchen hat sich hinter Todd versteckt. Dieser Konflikt war schon immens. Und dann hat er gesagt, hey, Grandma, this is my wife. Kannst du bitte da hingehen? Das ist meine Frau. Und dann ist sie dorthin gelaufen, aufrecht, und hat ihr erzählt, was gerade passiert ist. Und sie war in Tränen, die lagen sich in den Armen. Und diese Geschichte, ja, sie standen dann an der Kasse, mussten bezahlen. Und Todd heulte wie verrückt. Seine Frau heulte wie verrückt und das Mädel lachte und stand schallend und die Verkäuferin dachte nur, was ist das hier, weil das Kind so gelacht hat vor Freude. Ihr Lieben, auch diese Geschichte erzeugt Spannung. Eine Spannung zum Ärger vielleicht, hey, wo ist das bei mir? Oder eine Spannung, ihr Lieben, dass Jesus, ja, ich finde das so herrlich, wie der Tod dran geblieben ist, weil er wirklich, er hat nicht aufgehört. Ich bete jetzt ähnlich, nur nicht für 10 am Tag. Ich habe es noch nicht geschafft. Es war 3-4 Mal, dass ich 10 Leute am Tag gefunden habe, die krank sind, für die ich gebetet habe. Aber es ist innerlich irgendwie so, dass ich glaube, dieses Dranbleiben, dieses Festhalten und dieses, ich will das nicht nur da draußen tun, sondern auch hier in der Gemeinde will ich dranbleiben. Weil ich glaube, das, was ich vorhin sagte, ist die Wahrheit. Alles andere, dass Gott das will, ich kann das nicht denken, dass Gott, ja, wenn er hier alle heilte, sagt, ich verherrliche mich jetzt in einer ganz fiesen Krankheit, wenn du sie trägst. Ich habe den Glauben, dass Jesus gekommen ist und er sagt es doch, die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranken werden sie die Hände legen und diese werden gesund werden. Wenn wir glauben, wie die Schrift sagt, das ist die Wahrheit. Und wir tun uns hier in Europa, wir tun uns hier in Deutschland oft sehr, sehr schwer damit, dass, wie sagt man, for real, also das bare Münze, das als Maß zu nehmen. Warum? Weil wir es ewig nie erlebt haben, weil wir das nicht kennen. Heißt es, dass es das nicht gibt, wenn wir das nicht kennen? Ich sage heute, nein. Das ist aber, was Jesus für uns vorbereitet hat und das ist, was auf uns wartet. Und ich wünsche mir, dass wir erkennen und dass alle von uns, sie auf die Suche gehen, warum ist es noch nicht da? aber dass wir es erwarten, dass wir darauf warten, dass wir uns daran freuen. Und ich glaube auch, manchmal kann es sein, dass wir auch, dass es noch Dinge gibt, die können uns Gott zeigen, die können auch Sünde sein. Dass das Wasser nicht fließt. Da können wir in Dinge leben, immer wieder hängen bleiben. Ich glaube, dass Jesus, wenn die Quelle aufgeht, zuallererst uns erfrischen will. Und bevor irgendjemand anders befreit, will er dich befreien. Und wenn du festhängst in einer Sünde und in einer Sache, die du nicht lassen kannst und denkst, ich habe mich dran gewöhnt, ich schaffe das nicht, komm damit nicht klar, sagt dir Jesus heute, nein, ich kann dich freimachen. Und du bist der Erste. Durch meinen Geist will ich dich freimachen, ich will dich befreien. Glaubt ihr das? Er kann das, er will das und dann will er durch uns fließen. Erst wir, das ist verrückt, aber so ist er. Er will, dass ich mich zuerst an dieser Quelle erfrische und dann über mich hinaus. Amen. Wie geht's euch? Hallo, Kathi? Du darfst... Warte mal. Ja. Kathi, ich muss das nur fürs Mikro auch sagen, sonst versteht man dich nicht. Also du ermutigst uns alle, Zeugnisse auch zu erzählen, die wir erleben. Ja? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Sag weiter. Okay. Ich entschuldige mich manchmal, ja. Danke, Kathi. Amen. Und ich würde mich freuen, wenn wir erfrischt ganz neu Mut haben, füreinander zu beten. Und ich mache euch Mut zu diesen Zweierschaften. Betet füreinander. Lasst uns das nicht akzeptieren, dass Menschen unter uns verstecken, Krankheiten. Wir beten füreinander. Und dieselbe Kraft, die damals gewirkt hat, wirkt heute noch in uns. Und ich glaube, dass wir das sehen werden. Ich wünsche uns diese Freude, dran zu bleiben. Und wie der Tod, ich glaube, durch Jesu Gnade das geschafft hat. Und übrigens, seine Geschichte geht halt so weiter. Jetzt erlebt er ja unfassbare Dinge. Also die Zeugnisse, die er, seitdem hat es nicht mehr aufgehört, erlebt er ein Wunder nach dem anderen. Diese Zeichen und Wunder haben die Menge zusammengetrieben und die möchte uns Gott neu schenken, das glaube ich. Auch hier in Deutschland, auch hier in Marburg. Amen. Soweit. Ich bete mal. Jesus, ich danke dir, dass du uns ermutigst, alles zu glauben, was du gesagt hast, dem Wort. Und wir, in uns schreit der Unglaube, uns schreit die Erfahrung so oft. Es hat keinen Zweck mehr. Und wir fühlen uns verlassen. Aber Herr, wir haben die Gemeinde. Es soll ein Schutzraum sein. Und hier wollen wir füreinander beten. Und wir wünschen uns, dass du neu wirkst unter uns und uns neu ins Herz sprichst. Fürchte dich nicht, denn ich glaube nur. Ich danke dir, dass du das uns zusprichst und dass du da bist. Amen.